Gabi Fröhlich ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ein bekanntes, geflügeltes Wort. Aber was bedeutet es? Die Wüstenväter kennen die Acedia, die Trägheit. Sie zählt zu den 7 Hauptlastern. Und tatsächlich gibt es geistliche Lehrer, die in der Trägheit so etwas wie den Sumpf sehen, in dem alle anderen Laster so richtig prächtig gedeihen können. Es lohnt sich also, da einmal genauer hinzuschauen, um den Müßiggang in unserem Leben aufzutreiben und ihm den Kampf anzusagen. Acedia, Müßiggang ist aller Laster Anfang, das ist in der kommenden Stunde unser Thema und ich begrüße dazu ganz herzlich Pfarrer Christoph Heinzen, uns zugeschaltet aus Ruppichteroth, das liegt nicht weit von Bonn entfernt auf der anderen Rheinseite. Herzlich willkommen, Pfarrer Heinzen.
Grüß Gott, liebe Frau Fröhlich, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Heinzen, wenn wir Müßiggang hören, dann denken wir an Hängematte, lange Zigarettenpausen bei der Arbeit oder überhaupt an eine Abneigung gegen jede Art von Arbeit. Aber hat der Müßiggang auch noch andere Gesichter, die wir vielleicht etwas schwerer entlarven?
Der Müßiggang, so wie er sich in einer Pause, in einer wohlverdienten Pause oder im Urlaub oder in anderen Auszeiten, die man sich zurechtnimmt, wie er sich da zeigt, hat sicherlich durchaus eine Berechtigung und ist wichtig und notwendig für die seelische Gesundheit des Menschen. Das ist ganz klar. Wenn die Wüstenväter von Müßiggang, von Trägheit sprechen, wenn wir das unter dem Begriff Laster uns anschauen, hat das nochmal eine andere Dimension und geht ein bisschen dann auch eher in die geistige, in die Herzensträgheit hinein. Und das ist schon etwas, was durchaus problematisch sein kann und was mit der guten Form des Müßiggangs und der Pause auch dann nicht mehr viel zu tun hat, weil es mein Leben doch so beeinflusst, dass da nicht mehr viel Gutes am Ende dabei rauskommt.
Ja, nun haben Laster die Eigenschaft, sich manchmal ganz gerne zu verstecken. Entdeckt man den Müßiggang sofort?
Laster können sich sehr gut verstecken. Die heutige Sendung soll dazu dienen, dass man Müßiggang, Trägheit, diese Dinge einmal ganz bewusst wahrnimmt. Wir wollen etwas aufdecken heute, vielleicht dürfen wir sogar sagen offenbaren. Mhm. Das wird nichts Neues sein, das wird etwas sein, was seit vielen Jahrhunderten in der Kirche auch immer wichtige spirituelle Lehre ist, aber was für die Menschen aller Zeiten immer etwas ist, wo man sich selber auch anschauen darf und nochmal genauer hinschauen kann, was man doch vielleicht da entdeckt, was an einer oder anderen Stelle tatsächlich verborgen ist und was einem bisher noch nicht so bewusst geworden ist, darf man sich den Spiegel der Trägheit vorhalten und kann vielleicht auch ein bisschen näher drauf schauen, was denn nun a. die Ursachen sind und b. was man denn auch wirklich dagegen tun kann, dass das nicht zu sehr die Macht im eigenen Leben bekommt.
Ja, wir sind da gleich gespannt. Vielleicht klären wir noch ganz kurz den Grundbegriff Hauptlaster, die 7 Hauptlaster. Was ist das überhaupt?
Das sind die sogenannten 7 Hauptlaster oder Wurzelsünden, sagt man auch. Das ist Stolz, das ist Habgier, das ist Wollust, das ist Zorn, Völlerei und Neid und eben auch dann an 7. Stelle die Acedia. Oftmals sagt man auch die 7 Todsünden, aber das trifft es eigentlich nicht wirklich, weil es geht darum, dass das so 7 Grundeigenschaften, vielleicht sogar auch Charaktereigenschaften im Menschen sind, die durch die Erbsünden ihm begründet sind und die dann, wenn man sie nicht bewusst wahrnimmt und nicht bewusst dagegen angeht oder sie mit ins Gebet nimmt, die dann dazu führen, dass ich entweder eine lästliche Sünde oder eine schwere Sünde, eine Todsünde vollziehe. Und man muss quasi immer schauen, dass man regelmäßig eine Wurzelbehandlung durchführt in seiner Seele, dass man die Wurzelsünden im Blick hat, damit sie sich nicht dann in konkreten Sünden äußern können. Und die Acedia ist in der Reihe der klassischen Aufzählung Nummer 7.
Ja, dann Pfarrer Heinzen, legen Sie mal das Messer an, das Messer des Wortes Gottes und wir sind gespannt, was Sie da zutage fördern.
Ja, ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, entweder jetzt live oder im Podcast oder auf CD, sich meine Ausführungen über dieses Thema anzuhören. Zeigt das doch, dass Sie als Hörerinnen und Hörer in diesem Fall der Acedia keinen Raum gelassen haben. Am Ende des Vortrags werden Sie verstehen, warum das so ist und warum das vielleicht auch eine gute Stunde in ihrem Leben gewesen ist, jetzt sich über dieses Thema zu informieren und ein bisschen zu schauen, was denn damit genau gemeint ist. Wir beginnen unsere Betrachtungen bei dem Blick auf die Wurzelsünde. Wir haben es schon gehört, das ist ja die Acedia. Das heißt, die Charaktereigenschaft, aus der alle anderen Sünden, lästliche und schwere Sünden, hervorgehen. Oftmals wird, wenn man das so liest, diese sieben Wurzelsünden oder Hauptlaster, wird die Acedia mit Faulheit übersetzt. Das ist so die typisch und oft anzuschauende Übersetzung. Wir schauen heute genauer hin und werden feststellen, dass das vielleicht in die richtige Richtung geht, von Faulheit zu sprechen, dass es aber eigentlich besser und angemessener ist, von einer Trägheit des Herzens zu sprechen. Das wäre so meine Lieblingsübersetzung für Acedia, Trägheit des Herzens. Wir versuchen jetzt einmal, uns diesem Phänomen ein wenig zu nähern und durchaus auch eigene Erfahrungen darin wiederzuentdecken. Wie wir gerade schon gesagt haben, das, was vielleicht manchmal versteckt und verborgen in uns ist, auch als etwas, was unser Leben, unser Denken und unser Reden lenkt und leitet, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, dass wir das jetzt mal ans Tageslicht bringen, dass wir das aufdecken. Denn nur das, was ich wirklich kenne und erkannt habe, kann ich auch wirklich in meinem Leben zum Guten führen. Allgemein geht es zunächst um eine Haltung im Menschen bei der Acedia, die sich gegen Sorge, Mühe oder Anstrengung wendet und dementsprechend auf Sorgen, auf Mühen, auf Anstrengungen mit Überdruss und Abneigung reagiert. Der Begriff kommt von den Mönchsvätern, den Wüstenvätern, haben wir schon gehört, und wird dort, das Phänomen der Acedia wird dort als eine wesentliche Bedrohung für den Kern des monastischen, das heißt des Lebens des Mönchen angesehen. Gerade für ein Leben der Askese und der Enthaltsamkeit ist die Acedia ein Problem. Als religiöse Lustlosigkeit aus Ermüdung, als Resignation, als satte Trägheit oder als widerwillige Verschlossenheit gegen Gott. So steht es im historischen Wörterbuch der Philosophie. Und hier sind in vier sehr deutlich klaren Begriffen eigentlich schon geschildert, worum es tatsächlich geht. Religiöse Lustlosigkeit aus Ermüdung, Resignation, satte Trägheit und widerwillige Verschlossenheit gegen Gott. Da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Wir nähern uns dem Kern des Problems, denn im eigentlichen Sinn geht es bei der Acedia nicht so sehr um eine allgemeine Trägheit, Faulheit, Bequemlichkeit, eine körperliche Unbeweglichkeit, die mich morgens nicht aus dem Bett und nach dem Mittagsschlaf jetzt vielleicht gerade nicht vom Sofa aufstehen lässt. Diese körperliche Trägheit ist natürlich im Acedia-Paket mit eingeschlossen, inklusive, aber nur mittelbar, wenn wir bei diesen äußerlichen körperlichen Bequemlichkeits- und Trägheits- Aspekten hängen blieben, wäre das deutlich zu wenig. Das sind vielmehr äußerliche Ausdrücke für etwas, was sich in meinem Inneren abspielt. Bei der Acedia im eigentlichen Sinne ist gemeint eine Trägheit des Geistes, eine Trägheit des Herzens, eine Trägheit der Seele, also eine innere Trägheit, eine innere Müdigkeit und Lustlosigkeit, die sich dann natürlich auf viele Bereiche meines Lebens auswirken kann. Da es aber um ein geistliches Phänomen geht, vor allem auf mein Gebetsleben und mein sakramentales Leben. Also kurz gesagt, auf all das, was ich geistlich in meinem Leben vollziehe. Meine Gottesbeziehung, meine täglichen Versuche, mit Gott in Kontakt zu sein. Und da kommt eine Trägheit, eine Müdigkeit rein. Eine Lustlosigkeit im Gebet, eine Lustlosigkeit im Besuch der Heiligen Messe, eine Lustlosigkeit im Betrachten der Heiligen Schrift. Ich bin innerlich nicht frisch und lebendig, ich bin nicht freudig motiviert, also ich freue mich nicht auf die nächste Gebetszeit, auf den nächsten Gottesdienst, auf den Moment, wo ich das nächste Mal die Heilige Schrift aufschlagen und betrachten darf. Ich habe keine Lust, mich ins Auto zu setzen, um zur Abendmesse zu fahren, die vielleicht ein paar Kilometer Fahrzeit benötigt. Ich habe keine Lust, früher aufzustehen, um meine morgendlichen Gebete zu verrichten und bleibe lieber noch was im Bett liegen. Da zeigt sich dann natürlich wirklich diese innere Trägheit, auch äußerlich körperlich, ja, natürlich. Die Heilige Schrift liegt zwar auf meinem Wohnzimmertisch, aber ich kann mich vom Herzen her nicht dazu aufraffen, mich hinzusetzen und die Schrift zu betrachten. Oder ich wohne der Abendmesse zwar bei, ich bin physisch in der Kirche anwesend, vielleicht in der vorletzten Reihe, aber ich bin nicht dazu in der Lage, sie lebendig und geistig mitzuvollziehen. Ich bin nicht dazu in der Lage, vom Herzen her dabei zu sein, mitzusingen, mitzubeten, in der Kommunion wirklich Jesus zu begegnen. Ja? Es ist eher so eine physische Routine, die ich abspule, aber keine wirkliche Gottesbegegnung. Ich quäle mich zwar morgens aus dem Bett, um meine Gebete zu verrichten, so wie jeden Tag. Die Gebetszeit absolviere ich dann aber ohne Elan, ohne Liebe, so im trägen Halbschlaf, um halt irgendeine von mir ausgesuchte Verpflichtung zu erfüllen, weil das halt so sein muss. Ich setze mich zwar hin und lese in der Heiligen Schrift, weil ich mich irgendwie dazu verpflichtet fühle, die Worte bleiben für mich aber ohne Inspiration. Ich muss mich dazu zwingen. Also Acedia ist diese innere Trägheit von Herz, Geist, Seele, eine Lustlosigkeit, eine resignative Müdigkeit, die mich davon abhält, irgendetwas zu tun. Sofort war schon gesagt, man muss gut natürlich unterscheiden die Acedia von einer krankhaften Depression, wo ich ja auch antriebslos bin und wo ich auch lustlos bin und wo das ja wirklich auch in einer psychisch krankhaften Art und Weise sich dann vollzieht. Das ist bei der Acedia sicherlich nicht der Fall. Da geht es um ein geistliches Phänomen, nicht um wirklich etwas Krankhaftes, Psychisches. Wobei das eine sicherlich dazu beitragen kann, dass es irgendwann zu einer Depression kommt. Das kann sicherlich auch eine weitere Folge von der geistlichen Trägheit sein oder vielleicht auch ein Teil davon. Aber geistig träge zu sein, der Acedia, dem Laster der Acedia zu verfallen, bedeutet nicht automatisch depressiv zu sein. Das haben auch Theologen immer ganz gut unterschieden. Also es geht bei der Acedia um eine geistliche Lustlosigkeit und Trägheit, aber nicht nur in den Gebetswerken und im Lesen der Heiligen Schrift und in den Sakramentenempfang, sondern durchaus auch in den Werken der Barmherzigkeit. Ich kann mich nicht dazu aufraffen, den Kranken, den Alten oder den Einsamen zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen. Mir ist das alles zu anstrengend und zu kompliziert. Ich fühle mich überfordert, allein schon die Hinfahrt und dann wieder die Rückfahrt und das Wetter und der Regen und bestimmt ist auch irgendwann gleich Glatteis und überhaupt. Außerdem war ich doch gerade erst letzte Woche da. Ich kann auch nicht immer so und so weiter. Wir kennen diese ganzen Gedanken und Worte, die dann alle Rolle spielen. Diese Gedanken können dabei tatsächlich einer geistlichen Ermüdung erwachsen. Vor allem, wenn ich seit vielen Jahren regelmäßig mein geistliches Leben führe. Irgendwann kommt es zu einer spirituellen Erschöpfung, einer geistlichen Krise, einer Resignation, die sich manchmal dann auch körperlich auswirkt. Das ist vor allem dann ganz schnell da, wenn ich für ein bestimmtes Anliegen seit Monaten und Jahren bete, aber sich nichts ändert. irgendwie, man sieht nicht das, was wir als Menschen unter Erfolg des Gebets verstehen würden. Und so kann es zu einer Erschöpfung, einer Krise, einer Resignation, einer Ermüdung kommen. Das wäre so ein Anlass, wo die Acedia sich dann reinschleicht. Und wo ich dann, oder wenn ich jemanden besuche und der ist immer unfreundlich zu mir, ja, und ich fahre immer wieder weg und denke, ja, es hast du dir die Zeit für denjenigen genommen und der hat das nicht zu schätzen gewusst, ja. Und das passiert mir immer wieder. Natürlich ist dann meine Motivation, meine Lust, dann wie immer wieder dorthin zu fahren, angegriffen, völlig, völlig normal. Und da kann die Acedia ihre Fühler ausstrecken und ich kann ganz schnell in so eine Haltung der Acedia, der Trägheit reinkommen, zu sagen, ach, dieses Mal nicht. Und es hat doch sowieso eigentlich keinen Sinn, also dieses, was wir eben schon als einen eigenen Punkt hatten, was ich sehr schön finde, das Resignative, das, ach, eigentlich, wozu eigentlich, man stellt die Sinnfrage, wozu eigentlich in der Heiligen Schrift lesen, wozu eigentlich in die Messe gehen, passiert doch nichts und wandelt sich ja eh nichts, ändert sich eh nichts in meinem Leben. So diese Gedanken, die dann ganz schnell aufkommen, also resignative Gedanken, die dann dazu führen, dass man in die Gefahr gerät, eine gute Praxis herunterzufahren, beziehungsweise ganz sein zu lassen. Umso mehr benötigt der von der Acedia geplagte Mensch eine neue Erfrischung, eine neue Erfahrung der wunderbaren Liebe Gottes, eine göttliche Vitaminspritze, könnte man vielleicht sagen. Gerade das Gefühl einer, das war ja der dritte Begriff, einer satten Trägheit ist typisch für diese Form der Acedia. Eine Sattheit, ich bin es einfach auch jetzt mal satt, ja, das zu tun oder mich darum zu bemühen oder mich da einzusetzen. Es ist genug, ja. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache das jetzt schon so lange, ja, und ich bin es jetzt satt. Also eine satte Trägheit, die sich dann breit macht. Und aus dieser Sattheit entsteht dann schnell, das war der vierte Begriff, ein Widerwillen gegenüber den geistlichen Übungen, gegenüber den sonst so geschätzten und geliebten Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Ja. Es ist plötzlich etwas da, was ich auch vielleicht noch nie so gekannt habe, dass mir so eine sakramentale Handlung, ein Einkehrtag, ein Gebetstreffen oder ein Gebetskreistreffen oder ich muss mich da plötzlich hinschleppen. Ich habe das immer total gerne gemacht und bin da immer voll mit dem Herzen dabei gewesen und habe mich immer drauf gefreut und plötzlich ist da so ein, ach, eigentlich musst du diese Woche doch wieder dahin. Du kommst doch so als Einzige bist du doch immer da oder als Einziger bist du doch immer da. Diese Woche kannst du doch mal überschlagen und mal was für dich tun oder eigentlich hast du jetzt so gar keine Lust da drauf und diese ganzen Dinge. Und ich glaube, ich rede da über Erfahrungen, wo vielleicht keiner, der jetzt zuhört, wirklich sagen kann, das kennt er überhaupt gar nicht, sondern das ist etwas, was uns alle früher oder später übermannt und womit wir umzugehen wissen müssen. Dieses Phänomen lässt sich anhand des Beispiels der eucharistischen Anbetung, glaube ich, sehr gut erklären. Zunächst einmal zeigt die Acedia in diesem Fall durch die physische und innere Trägheit in Bezug auf eine Anbetungsstunde, wo ich unter Umständen regelmäßig hingehe, wo ich immer wieder da bin und wo ich auch sehe, da sind auch nicht viele andere. Meine Anwesenheit ist durchaus auch wichtig und wird auch gewertschätzt und so. Und ich selber kann da immer wieder Kraft tanken. Und dann plötzlich muss ich mich aufraffen, überhaupt dorthin zu gehen. Ich war doch gestern erst in der Anbetung oder, ach, du gehst da jede Woche hin. Es können doch auch mal andere dorthin gehen. Der und der und die gehen ja nie, die können ja auch mal. Warum denn immer ich? Außerdem regnet es heute. Und mir ist doch irgendwie nicht gut, ich werde bestimmt krank, so ich spüre so ein Kratzen im Hals und wenn ich dann noch in der kalten Kirche sitze, dann werde ich bestimmt noch krank. So, und diese ganzen Dinge, die diese Trägheit und Lustlosigkeit dann in den Gedanken auch durchspielen, wenn die Anbetungsstunde naht, ja, zeitlich. Und wenn man sich dann doch aufrafft, dann kann auch die Zeit der Anbetung selbst Angriffsfläche für die Acedia bieten. Gedanken können einen Landepunkt bei mir finden. Heute spüre ich ja gar nichts. Heute ist es so trocken. Hat mir Jesus heute denn gar nichts zu sagen? Ob ich jetzt hier wäre oder nicht, wen interessiert? Hätte ich auch zu Hause bleiben können? Kalt. Es ist wirklich kalt in der Kirche und ich werde bestimmt wirklich krank. Eigentlich gibt mir die Anbetung nicht mehr so viel wie früher. Es gab mal eine Zeit, wo mir das richtig wichtig war. Aber es gibt doch vielleicht im Leben auch mal so eine Zeit, wo das nicht mehr so wichtig ist. Und vielleicht soll das als für mich, ist es für mich auch nicht mehr so dran. Vielleicht bin ich zu oft vor dem Allerheiligsten. Und so entsteht die Haltung des Überdrusses. Das ist ja auch eine Übersetzung von Acedia, wie sie auch die klassische Theologie auch wählt. Ja, eine andere Übersetzung, der Überdruss, das Sattsein von der Begegnung mit Jesus im Allerheiligsten Sakrament. Ja, ich bin satt davon. Ich spüre in mir keine Sehnsucht mehr. Ich werde der ganzen Sache überdrüssig. Ja. Und damit auch dem Herrn überdrüssig. Und immer mehr kann sich ein echter Widerwillen breit machen gegen die Anbetung des Allerheiligsten. Beziehungsweise vielleicht nicht gegen die Anbetung als solches, die ich nach wie vor unterstütze und freue mich, wenn viele Leute hingehen. Aber ich persönlich, ja, fühle mich dann nicht mehr so berufen und mir bringt's halt nicht mehr so viel. Ja, das ist so ein bisschen diese typische Aussage und ich spüre dann nichts mehr. Und dieser Widerwillen kann dann auch sich ausweiten überhaupt gegen die ganze religiöse Praxis in meinem Leben. Vielleicht fängt es bei der Anbetung an und geht beim Rosenkranz weiter und beim Lobpreis und bei der Heiligen Messe und bei der Beichte und bei der Schriftlesung und beim Fasten. Und ich merke, dass ich irgendwie so einen grundlegenden Widerwillen gegen alles entwickle, einen Überdruss gegen alles. Ah, dieses Fasten immer und immer dieses in der Schrift lesen, immer das Gleiche und der Rosenkranz, ach, eigentlich auch mal ein paar Tage aussetzen wäre auch mal gut und auch vielleicht ein Widerwillen gegen überhaupt alles Heilige, gegen die geistlichen Übungen und so weiter. Ja? Also wir merken schon, dass in dieser Acedia reichlich Sprengstoff drin steckt und so manchen vielleicht auch irgendwann, das geht nicht von jetzt auf gleich, aber so peu à peu innerhalb von ein paar Wochen und Monaten von gewissen Gebetsübungen und geistlichen Übungen völlig abbringen kann. Ja? Natürlich ist es ganz klar, als geistlicher Begleiter ist das selbstverständlich, dass es auch durchaus Veränderungen in meinem geistlichen Leben geben kann, dass schon mal die eine Gebetsform dran ist und die andere dann nicht und dann wechselt das mal wieder, völlig klar. Ja. Aber man muss schon gut unterscheiden, ob diese Entscheidung, eine gewisse Gebetsform jetzt mal sein zu lassen und sich für eine andere zu entscheiden, ob das dem Willen Gottes entspricht, also ob das Gott mir jetzt zeigt, dass das jetzt eine andere Form ist, wie ich mich ihm nähern soll, oder ob es die Acedia ist, die sich in mir eingenistet hat und die mich davon abhält. Was man vor allem gut daran merken kann, ob ich für das, was ich dann lasse, was anderes tue oder ob ich einfach weniger bete oder einfach weniger geistlich lebe. Auch das kann natürlich manchmal gut sein, ein bisschen zu reduzieren, wenn es zu viel ist und so. Wir merken, das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte unter Umständen, wenn ich da diese Unterscheidung treffen muss, ob ich jetzt diese Änderung in meinem Gebetsleben, auch die Reduktion meines Gebetslebens, ob das jetzt etwas ist, was jetzt mal gerade dran ist, weil ich auch die Kraft dazu nicht habe und Gott will das gerade auch nicht von mir, oder ob der Acedia in mir wirkt. Ja? Und wohl dem, der dann auch wirklich den Heiligen Geist diese Unterscheidung treffen kann. Und ich denke, die wichtigste Unterscheidung steht darin, dass ich auch dann irgendwann sehe, welche Früchte bringt mein Tun. Also bin ich im inneren Frieden nach wie vor, wenn ich reduziere oder wenn ich eine andere Gebetsform wähle in meinem geistlichen Leben oder bin ich plötzlich total ganz von Gott weg. Ja, merke ich, wenn ich das tue und wenn ich auf Distanz gehe, vielleicht zu einer gewissen Gebetsform, dass ich dann plötzlich mich von Gott entferne, dann kann die Acedia dahinter stecken. In Psalm 91 kommt auch das Phänomen zur Sprache, dass die christliche Spiritualität seit Origenes als Mittagsteufel bezeichnet. Weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Der Mittagsteufel. Das steht in Psalm 91,6. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Seuche, die wütet am Mittag. Was Was ist das für eine Seuche, die wütet am Mittag? Origenes und andere geistliche Väter haben da schon relativ früh die Acedia in dieser mittäglichen Müdigkeit, die einen manchmal befällt, nachdem man die Hälfte des vollbrachten Tagewerks hinter sich hat, dass dann irgendwann so ein Tiefpunkt, so das sogenannte Mittagstief kennen wir ja auch, ja, und das ist oder klassischerweise der Mittagsteufel, der sich breit macht und eine Müdigkeit, die sich ausbreitet und die oftmals Anlass gibt, sich ihr hinzugeben und was auch tatsächlich ein verbreitetes Phänomen ist, wo sich die Acedia vielleicht besonders gerne hineinschleichen kann. Vielleicht auch etwas, worüber man mal ganz bewusst oder worauf man mal ganz bewusst einen Blick werfen kann. Diese geistliche Trägheit äußert sich auch in einer wachsenden Unlust, sich mit geistlichen Inhalten auseinanderzusetzen. Diese geistliche Trägheit stoppt in uns die Sehnsucht, mehr von Gott zu erfahren, ihn besser kennenzulernen, ihn unmittelbarer zu erfahren und für ihn und mit ihm zu leben. Ich verliere dann mein geistliches Interesse, mein Interesse an geistlichen, spirituellen Inhalten, wende mich eher weltlichen Dingen zu. Sendungen bei Radio Horeb erscheinen mir immer mehr langweilig und uninteressant. Auch diese Spiritualitätssendung, die ich vielleicht gerade auch höre, sie bringt mich immer mehr zum Gähnen und eigentlich hätte ich am liebsten längst auf einen berieselnden Schlagersender umgeschaltet oder den Groschenroman zur Hand genommen oder das Smartphone oder was auch immer. Einkehrtage, Glaubensseminare, geistliche Veranstaltungen bedeuten mir immer weniger, sind mir vielleicht sogar immer mehr zuwider. Ich fühle mich nicht mehr zu diesen geistlichen Dingen hingezogen, spüre mir so eine große Lustlosigkeit, mich mit spirituellen Dingen, mit der Heiligen Schrift, mit Gott, mit dem Glauben zu beschäftigen und schon gar nicht mit dem Thema Acedia. Schön, dass Sie noch dran sind in diesem Zusammenhang. Es ist ein gutes Zeichen. Und es geht noch weiter. Ich verliere dann auch das Interesse daran, meine Berufung zu leben, meine gottgegebenen Charismen und Begabungen für mich selbst und die anderen einzusetzen. Ich werde träge im Kampf um die Verbreitung des Glaubens oder mein Engagement für Evangelisierung, für Missionierung oder gegen ungerechte Zustände. Ich verspüre keine Lust mehr, sehe keinen Sinn mehr im Kampf für das ungeborene Leben oder gegen die Euthanasie. So eine Haltung, es bringt ja doch nichts. Ich bin dem müde geworden. Ich bekomme da auch nicht richtig weiter. Und immer wieder das Gleiche, aber das Ergebnis ist eigentlich immer null. Und es ist nicht wirklich eine Entwicklung zu sehen. Und ich selber bin mittendrin und strample wie in so einem Hamsterrad. Und vielleicht sollte ich mich besser mit realistischen Dingen beschäftigen, wo man das Ziel auch erreicht. Also mein Haus umbauen, meinen Garten neu gestalten, mal wieder in Urlaub fahren, mich erholen. Wir merken jetzt, die Acedia breitet sich gerne aus. Und wenn wir das alles einmal jetzt Revue passieren lassen, wenn wir jetzt eine kurze Musikpause machen und das nochmal alles überdenken, merken wir, an wie vielen Stellen, auf welche vielfältige Art und Weise sich diese geistliche Trägheit und Mutlosigkeit breit machen kann. Und wir dürfen gleich mit Thomas von Aquin betrachten, welche 6 Töchter die Acedia in uns zur Welt bringt. Nach der Musikpause.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Jetzt zur Mittagszeit ist das vielleicht so, dass wir den Mittagsdämon erst einmal zur Seite schieben mussten, von dem Pfarrer Heinzen uns vorhin erzählt hat. Das ist derjenige, der in uns die Trägheit breit macht. Wahrscheinlich kennen viele von uns ihn. Wir werden die uns nun weiter beschäftigen mit der Acedia, denn Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und Pfarrer Christoph Heinzen will uns nun von den Töchtern des Müßiggangs erzählen.
Ja, schön, dass Sie noch dabei sind und zuhören und 6 Töchter kennenlernen. So formuliert es der Kirchenlehrer Thomas von Aquin in seinem bekannten Hauptwerk Summa Theologica, entstanden in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Und was sind das für 6 Töchter? Welche Nachkommen gehen aus der Acedia hervor? Als erstes wäre da die Malitia zu nennen, die Bosheit oder böswillige Gesinnung. Wenn ich selbst in Trägheit und Bequemlichkeit und Lustlosigkeit des Herzens gefangen bin, können mein Herz und meine Gedanken ganz schnell boshafte Haltungen gegenüber Menschen entwickeln, die mich vielleicht auffordern, meine Trägheit zu überwinden, die mich ermahnen, aus dieser Bequemlichkeit auszubrechen. Oder ich schaue böswillig auf Menschen, die nicht der Acedia verfallen sind und versuche, ihnen zu schaden. Als zweite Tochter kommt Rancor zur Welt. Der Groll als innere Regung gegenüber mir selbst, der scheinbar nicht zu großen Gedanken und Werken in der Lage ist, und wiederum gegenüber den anderen, die mir da meilenweit voraus zu sein scheinen, die motiviert sind, die Lust haben, die dabei sind, die lebendig sind, ja? Ein Groll, und so ein Groll kann sich aber auch gegen die Umstände an sich richten, die mich nach meiner Meinung dazu führen, dass ich der Acedia nicht entkommen kann. Ein Groll gegen meine derzeitige Situation, ein Groll gegen meine Lage, meinen Lebenskontext. Groll, zweite Tochter. Als drittes kann die Pusillanimitas in Erscheinung treten. Schwieriges Wort. Pusillanimitas. Das ist der Kleinmut oder die Kleinmütigkeit. Mir fehlt der Mut und die Entschlusskraft, um etwas in meinem Leben zu ändern. Ich bin entmutigt, mutlos, sehe keine Chance, dass sich etwas zum Besseren wendet oder sich ein Problem lösen lässt. Mir fehlt der Mut, um einen Schritt vorwärts zu machen, um einer Situation Herr zu werden, um Wege der Veränderung einzuschlagen. Mutlosigkeit, Kleinmütigkeit als dritte Tochter. Die vierte Tochter der Acedia ist dann die Desperatio, die Verzweiflung. Ich bin ratlos, gebe alle Hoffnung auf, gerate in Angst darüber, was alles als nächstes noch kommen könnte oder welche Auswirkungen mein derzeitiger Zustand noch haben wird. Die Angst lähmt mich und lässt mich nicht los. Ich sehe keinen Silberstreif am Horizont und überlege mir, welchen Sinn es noch haben könnte, dieses Leben fortzuführen. Ich sehe keinen Ausweg aus meiner Situation, überall nur Fallstricke und Falltüren. Die Verzweiflung, die Desperatio, die vierte schreckliche Tochter der Acedia. Nummer 5 ist Torpor circa precepta. Torpor circa precepta. Es handelt sich dabei um eine stumpfe Gleichgültigkeit des Menschen gegenüber Gottes Geboten, seinen Weisungen und Ratschlägen, aber auch um eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Rat und den Hilfestellungen anderer Menschen. Ich stumpfe innerlich ab gegenüber den Appellen meiner Familie, meiner Arbeitskollegen, meiner Freunde. Mich interessieren Vorschriften überhaupt nicht mehr. Ich gehe meinen eigenen Weg, unabhängig von Geboten und Handlungsanweisungen. Die Frage nach dem Guten und Wahren in Abgrenzung zum Bösen und Falschen stellt sich mir nicht mehr. Torpor circa precepta, die Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Geboten, Gottes Weisungen, dem Guten und Wahren. Und die letzte Tochter der Acedia ist die Vagatio mentis circa illicita, also die Schweifung des Geistes in Richtung des Unerlaubten. Und da wird es richtig spannend. In meinen Gedanken kommen plötzlich Dinge hoch, die sich darum drehen, Grenzen zu überschreiten und etwas Verbotenes zu tun. Das bekommt für mich etwas sehr Attraktives. Ich lasse es zu, dass Versuchungen in mir Raum und fruchtbaren Boden finden und bejahe mehr und mehr den Drang in mir, etwas Unerlaubtes zu denken, zu sagen und letztlich dann auch zu tun. Ich finde Gefallen an Überschreitung der Gebote sozusagen als Fortführung der Gleichgültigkeit der fünften Tochter. Das ist jetzt schon wieder eine Stufe weiter. Also der Gleichgültigkeit kommt der Wille, die Lust daran, sie zu überschreiten und damit bewusst in Sünde zu fallen. Ja, also sechste Tochter, Vagatio mentis circa illicita, Schweifung des Geistes in Richtung des Unerlaubten. Wir bemerken angesichts dieser sechs Töchter, dass man die Acedia tatsächlich nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Erweckt sie doch im Menschen eine ganze Reihe negativer Haltungen und Eigenschaften, gibt sie dem Menschen zahlreich und in vielfacher Weise einen Anreiz zur Sünde oder zu einer Distanzierung von Gott und seinen Geboten. Die Acedia als dauerhaftes Phänomen formt den Menschen negativ und lässt ihn abweichen vom Wesentlichen und Göttlichen. Die Acedia führt nicht selten zu schweren Verfehlungen und sündhaften Handlungen. Insofern darf man die Acedia nicht unterschätzen. Sie ist zwar von den Hauptlastern erst an der 17. und letzten Stelle von den Wurzelsünden, aber wer aufmerksam zugehört hat, der hat im Herzen jetzt schon verstanden, wie schwerwiegend für das eigene Leben so ein Hochkommen und ein sich Ausbreiten von Acedia sein kann. Also da kann man nicht sagen, ein bisschen träge und lustlos sein ist doch nicht so schlimm. Ja, natürlich ist es nicht tragisch, wenn ich mal keine Lust habe und mal ein bisschen träge bin und mal mich irgendwo hinschleppen muss. Ja, das kennen wir und das mag tatsächlich auch im Menschen so angelegt sein, spätestens durch die Ursünde, dann auch wirklich im Menschen präsent. Aber wenn das zu einem Phänomen wird, was mein Leben prägt, was mein ganzes Tun prägt, gerade im geistlichen Leben, habe ich echt ein Problem. Und da muss man wirklich intervenieren und muss wirklich schauen, wie man dann damit umgeht. Wenn diese innere Haltung der Trägheit, des Überdrusses und der Unlust in mir dauerhaft Wohnung nehmen, habe ich ein Problem und wir haben gesehen, dass ich dadurch nicht nur mein geistiges Leben in den Abgrund bewegen kann, sondern auch meine Beziehungen zu anderen Menschen. Vor allem auch zu denen, die mit mir gemeinsam den Weg des Glaubens gehen und gegen die sich mein Denken und Reden dann schnell wenden kann. Wie viel Porzellan ist schon aufgrund von Acedia zerschlagen worden? Wie viele Gebetsgruppen sind auseinandergefallen aufgrund dieser sechs Töchter, die sich dann mal weiter ausgebreitet haben, die wir benannt haben. Wie viele Berufungen zerstört, wie viele Wege des Heils, Wege der Heilung, Wege der Befreiung abgebrochen. Wie viele gute Ansätze im Keim erstickt und wie viele Beziehungen kaputt gegangen. Diese Wurzelsünde, wenn sie sich ausbreitet, wenn sie Wohnung nimmt, ist nicht zu unterschätzen. Genauso wie die anderen Wurzelsünden natürlich auch nicht. Und da wachsam zu sein, ist sicherlich geboten. Acedia, und das ist jetzt nochmal ein wichtiger neuer Aspekt, hat in diesem Sinne auch mit einem Verlust an Freude zu tun. Verlust an Freude. Der große und bekannte Philosoph Joseph Pieper erläutert diesen Zusammenhang folgendermaßen. Ich zitiere. Die klassische Theologie der Kirche versteht unter Acedia die Tristitia Seculi, also die Traurigkeit der Welt, des Weltzeitalters, von der Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 10 sagt, dass sie den Tod wirkt. Die Traurigkeit der Welt wirkt den Tod. Diese Traurigkeit, schreibt Pieper, ist ein Mangel an Hochgemutheit. Sie will sich das Große nicht zumuten, das der Natur des Christen gemäß ist. Sie ist eine Art von angsthaftem Schwindelgefühl, das den Menschen befällt, wenn er die Höhe inne wird, zu der ihn Gott erhoben hat. Der in der Acedia befangene Mensch hat weder den Mut noch den Willen, so groß zu sein, wie er wirklich ist. Er möchte lieber weniger groß sein, um sich so der Verpflichtung der Größe zu entziehen. Die Acedia ist dann eine pervertierte Demut. Sie will die übernatürlichen Güter nicht annehmen, weil sie ihrem Wesen nach verbunden sind mit einem Anspruch an den Empfänger. Soweit Joseph Pieper in seinen gesammelten Werken. Letzten Endes bedeutet das also, die Acedia verhindert, dass der Mensch seine Berufung zum Menschsein, die Fülle seines Menschseins annehmen und leben kann. Aus der Fülle seiner Berufung leben kann. Die Traurigkeit im Menschen als ein Hindernis zu etwas Höherem zu streben, vor allem geistlich zu Höherem zu streben. Wie Pieper so schön sagt, ein angsthaftes Schwindelgefühl, das den Menschen nicht zur Entfaltung kommen lässt, sondern unter dem Deckmäntelchen einer falsch verstandenen Demut klein hält, die eigenen Fähigkeiten und Begabungen unterdrückt und damit verbunden die Angst vor einem Anspruch, der an mich gestellt wird, wenn ich die höheren Güter empfange. Konkret formuliert. Das bedeutet, wenn ich regelmäßig die Heilige Messe besuche und das Sakrament der Eucharistie mit all seinen Gnaden empfange, wenn ich regelmäßig zur Anbetung gehe und dort Weisung vom Herrn erfahre, wenn ich regelmäßig durch das Betrachten der Heiligen Schrift Erkenntnis gewinne in der Frage, wie ich mein Leben gestalten soll, wenn mir im täglichen Gebet Kraft und Stärke für meinen Alltag geschenkt wird, dann, so ist die Denkweise, erhebt Gott auch den Anspruch, dass ich was aus diesen Geschenken, Gaben und Gnaden mache, dass mein Leben also dementsprechend von Heiligkeit und Sündenlosigkeit geprägt sein muss, angesichts der Gnaden und Gaben, die Gott mir schenkt. Und da ich vor diesem Anspruch zurückschrecke, weil ich mich einer Verpflichtung zur Heiligkeit entziehen möchte, backe ich lieber kleine Brötchen und gebe meiner Trägheit nach, weil Gott dann auch nichts von mir erwarten kann. Verstehen Sie, wie perfide da mit der Angst des Menschen gearbeitet wird. Lieber als kleines Licht durch die Welt gehen, klein bleiben im Glauben, denn sonst müsste ich mich vor Gott rechtfertigen, wenn ich nicht sündenlos bin, wenn ich nicht die Heiligkeitsstufe 3 mindestens schon erreicht habe von 10. Die Angst vor der Größe der Berufung des Christen, die Angst vor dem Fallen aus der Höhe der Berufung. Wir merken, wie wahr diese Zusammenhänge sind und wie perfide die Falle ist, in die der Gläubige hier hineintappen kann. Nämlich letzten Endes die Falle eines geistlichen Leistungsdenkens, einer göttlichen Anforderung, die so gar nicht der Liebe des Herrn entspricht, sondern weltlicher Ökonomie und weltlicher Berechnung. Und doch ist dieses Denken in uns Menschen so tief eingeprägt, dass wir die Acedia als einen willkommenen Ausweg finden aus diesem Problem. Wie der Acedia breiten Raum einräumen und nicht merken, dass es ein Weg in den Tod ist, dass eine lebendige Gottesbeziehung dadurch kaputt gemacht wird, weil Gott nicht das Große und Wunderbare in uns wirken kann, weil wir mit dem Kleinen und Unscheinbaren uns zufrieden geben und darin verharren. Das kann durchaus auch in Treue, ein Verharren in Treue sein, aber es lässt nicht Wachstum zu, es lässt nicht Fortschritt zu, es lässt nicht neue Wege zu, es lässt keine Größe und Fülle der Berufung zu. Und damit ist ein Ziel des Menschen verfehlt. Ein menschliches Ziel, nämlich die eigenen Begabungen und Fähigkeiten ganz und gar zur Entfaltung lassen zu kommen. Acedia ist also eine Blockade in dem Sinne, die mich daran hindert, vollkommen Mensch zu sein. Mein Menschsein ganz und gar leben zu können. Und das ist schon eine schlimme Sache, ja. Weil ich dann immer, ich kann mich auch gut einnisten auf einem gewissen Level meines geistigen Lebens und überhaupt meines Lebens und mich da wohlfühlen und da bleiben und auch gar keine Lust verspüren, etwas Größeres zu erreichen und Gott noch näher zu sein, mehr von Gott zu erfahren. Aber ich muss darüber Bescheid wissen, dass es nicht gut ist und dass es nicht etwas ist, was Gott in uns hineinlegt, sondern jemand anderes. Acedia ist also eine geistige, seelische und geistliche Trägheit und Lustlosigkeit, die einer angsthaften Traurigkeit entspringt und den Menschen gefangen hält. Ein Mensch, der sich von Acedia leiten und führen lässt, ist nicht in der Freiheit, ist letzten Endes im Gefängnis. Wie sollen wir nun mit der Acedia umgehen, wie uns verhalten angesichts dieses Phänomens? Was ist die Lösung? Was ist die Art und Weise, damit umzugehen? Zwei Dinge möchte ich Ihnen anbieten. Noch einmal Thomas von Aquin, der sagt nämlich, je mehr wir über die geistigen Güter nachdenken, umso mehr finden wir Wohlgefallen an ihnen, sodass der Überdruss schwindet. Nochmal, je mehr wir über die geistigen Güter nachdenken, umso mehr finden wir Wohlgefallen an ihnen, sodass der Überdruss schwindet. Das heißt, nicht durch Ablenkung oder Verdrängung des Problems, Leugnung des Problems, ich doch nicht, ich bin doch immer motiviert oder so, sondern durch bewusstes Nachdenken über Gott und seine Gaben, seine Liebe, seine Zuwendung überwindet der Mensch das Problem der Lustlosigkeit und geistlichen Traurigkeit. Indem ich immer wieder meine Gedanken Gott zuwende, seiner Größe, seiner Schönheit, in der er die Welt erschaffen hat, in der er mich am Leben erhält, die ganzen großartigen Erfahrungen Gottes in meinem Leben, indem ich mich damit immer mehr beschäftige, immer mehr meine Gedanken darum kreisen, hat Überdruss und Lustlosigkeit immer weniger eine Chance. Als zweites darf man sicherlich voll Vertrauen und Zuversicht um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, dass er das ganze Konstrukt und das Lügengebilde der Acedia durchbrechen möge und uns freisetze von allen Auswirkungen, die diese negativen Einflüsse auf mich haben. Komm, Geist des Mutes und der Kraft, komm, Geist der Wahrheit und der Stärke, überwinde in mir alle Schwachheit und Versuchung der Acedia, vernichte in mir alle Lustlosigkeit und Trägheit, treibe mich zum höchsten Gut an, zu dem ich berufen bin, treibe mich an, meine wahre Berufung zu leben, treibe mich an, aus der Fülle meiner Berufung als Mensch zu leben, treibe mich an, im Gebet und in den Sakramenten dem lebendigen Gott zu begegnen und die notwendigen Gnaden und Gaben von ihm zu empfangen. Das könnte ein ganz konkretes Gebet sein zum Heiligen Geist, wo wir immer wieder, und wenn wir merken, dass sich da so etwas in uns breit macht, dass wir dem entgegenstehen können in der Kraft des Heiligen Geistes und dem widersagen können. Eines ist sicher, das Problem der Acedia begleitet jeden Menschen mal mehr, mal weniger durchs Leben und wird sich uns immer wieder in den Weg stellen. Das ist sicher, vielleicht gleich noch am heutigen Tag. Aber wir sind diesem Phänomen nicht hilflos ausgeliefert. Zum einen wissen wir jetzt Bescheid darüber und kennen uns aus, wie es dazu kommt und was diese Trägheit in uns bewirken kann, woher sowas kommt und dass das nicht immer etwas ganz Normales sein muss, sondern dass uns das wirklich auch herausfordert und manchmal auch von Gott wegführen möchte. Der erste Schritt ist zu wissen, worum es geht. Dazu hat diese Sendung hoffentlich beigetragen. Wir sind aufgerufen zur Wachsamkeit, das neue Aufkeimen der Acedia in unserem Leben zu entdecken. Und dann wissen wir, was zu tun ist. Erstens nachdenken über die geistigen Güter, die Gott uns schenkt. Nachdenken über seine unendliche Liebe zu uns. Und zweitens das Flehen um die wirkmächtige Kraft des Heiligen Geistes, der uns neue Motivation, neue Freude, neuen Antrieb, neue Stärke schenkt. Das wünsche ich Ihnen am heutigen Tag und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein Dankeschön Ihnen, Pfarrer Heinzen, für diese Gedanken zur Acedia, denn Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wenn Sie Nachfragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sofort können Sie anrufen, noch ein paar Minuten. Sind die Leitungen offen? 089 517 008 008 ist die Nummer. 089 517 008 008. Wir sprechen über den Müßiggang in dieser Spiritualitätssendung heute mit Pfarrer Christoph Heinzen. Und Frau Schlürer hat uns angerufen. Grüß Sie Gott, Frau Schlürer.
Nein, ich bin die Frau Schlürmann, die Christine aus Frankfurt.
Schlürmann, grüße Sie, Frau Schlürmann.
Ja, ich finde es ja schön, dass ich drankomme. Weil ich wollte sagen, der Pfarrer Heinzen, das ist der Hammer. Ja, weil irgendwie, ich lag jetzt hier und habe alles überdacht, was er gesagt hat. Und es ging so ins Herz, also in Kopf und in Herz, weil der hat ja, also meiner Meinung nach, so recht. Und was mir aufgefallen ist, natürlich glaube ich, fast jeder Mensch hat das übrigens, was er angesprochen hat, diese sechs Geschichten. Aber irgendwie, was mir so aufgefallen ist, dass das Gewissen mich immer wieder dahin zurückbringt, was dann sagt, hey Christine, mach mal langsam jetzt, weil ich habe das auch mittags. Manchmal merke ich gar nicht, dass ich von 5 bis 12 gebetet habe und gucke auf die Uhr und denke, puff. Und dann irgendwie, dann kommt die Zeit, wie Sie es auch angesprochen haben. Aber ich merke, dass das Gewissen dann immer zu mir sagt, Christine, eigentlich ist es nicht so, aber ich bin dann fast ohnmächtig dagegen. Mhm. Und da haben Sie vielleicht so recht.
Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz, Pfarrer Heinzen, etwas dazu?
Ja, das ist eine gute Regung eines gut gebildeten Gewissens, dass sich das dann auch meldet und uns dann und auch korrigierend eingreift. Das ist wunderbar, wenn das so bei Ihnen geschieht, dann haben Sie wirklich da auch einen wachen Blick und ein gutes Gewissen, was uns dann auch wieder auf sowas aufmerksam macht. Wir haben ja am Anfang gesagt, das manchmal versteckt und muss manchmal an die Oberfläche kommen. Und das Gewissen hilft uns dabei, wenn Gott da reinspricht und uns darauf aufmerksam macht. Natürlich in Liebe immer, das ist ganz klar. Und uns dann auch wieder neu Ansporn, weiterzumachen im Guten.
Ja, vielen Dank, Frau Stürmann, für Ihren Anruf. Alles Gute und ich denke, manchen ist es so gegangen. Sie sind wahrscheinlich eine Stimme von vielen. Danke, alles Gute, Gottes Segen. Und das war die Sendung in der Spiritualitätsreihe bei Radio Horeb über die Acedia. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Dankeschön nochmal Pfarrer Christoph Heinzen aus Ruppichteroth für diese Gedanken zum Thema. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche allen einen gesegneten Rest vom Tag. Und Pfarrer Heinzen bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen dazu.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.